Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Vorgestern ging die UNO-Klimakonferenz in Bali zu Ende. Es ging um die Schöpfung. So jedenfalls würde es Franz Alt sagen. Der Umweltexperte, Autor und Journalist untermauert sein langjähriges und unermüdliches Engagement für die erneuerbare Energie mit dem christlichen Glauben. Franz Alt rechnet den guten Umgang mit Energie zur Lebenskunst. Cornelia Cassis hat Franz Alt wenige Tage vor Bali getroffen.
Franz Alt, wie möchten Sie vorgestellt werden? Was wäre Ihnen wichtig, dass die Menschen über Ihre Person erfahren?
Ich bin Journalist.
Und ein Kämpfer. Ich würde Sie auch als Kämpfer apostrophieren.
Ja, ich selber sehe mich als Aufklärer. Und da muss man manchmal ordentlich kämpfen, da haben Sie recht. Aufklärung über die Probleme, aber nicht stehen bleiben bei der Aufklärung über die Probleme, sondern zugleich über die Lösungen nachdenken. Was mir am heutigen Journalismus häufig auffällt und gar nicht gefällt, ist, dass wir recht gut sind beim Beschreiben der Probleme, die es gibt weltweit, aber ziemlich verschlafen sind und vergessen sind, wenn es um das Aufzeigen der Lösungen geht. Und ich fürchte, dass wir damit der Gesellschaft keinen guten Dienst erweisen. Im Gegenteil, wir verbreiten Angst und Schrecken, wenn wir nur die Probleme und die Katastrophen beschreiben. Also Katastrophenjournalismus ist wirklich en vogue. Wir sind beinahe so etwas wie gegenwartsversessen. Wir zeigen immer die aktuellen Probleme auf, aber zukunftsvergessen. Dabei wird in den wissenschaftlichen Instituten dieser Welt, in Labors, in den Universitäten, überall über Alternativen geforscht und nachgedacht, zum Teil sehr erfolgreich, und wir berichten kaum darüber. Ein großes Versäumnis des heutigen Journalismus.
Franz Alt, Sie haben jetzt an einer Tagung gesprochen, da geht's um Lebenskunst im Alltag. Was heißt das für Sie ganz persönlich?
Richtig mit Energie umgehen, auch mit der persönlichen Energie, nicht nur mit der Energie im Außen, über die ich heute gesprochen habe, sondern auch mit der eigenen Lebensenergie. Also Lebenskunst ist für mich ein anderes Wort als für richtig mit Energie umgehen. Ich glaube, wir machen heute vieles falsch. Lassen Sie mal beginnen mit dem Essen. In Deutschland ist es so, dass wir heute pro Jahr 75 Milliarden Euro aufwenden müssen wegen falscher Ernährung über das Gesundheitssystem. Wenn wir ein bisschen mehr Geld aufgeben würden, und richtig und Besseres einzukaufen, über Bioläden zum Beispiel, über nachhaltig erzeugte Lebensmittel, über regional erzeugte Lebensmittel, anstatt nur Industriefraß, der aus der ganzen Welt zusammengekarrt wird in Deutschland oder in der Schweiz, zu essen, ginge es uns allen besser. Wir hätten mehr Energie, auch mehr Lebensfreude.
Warum tun wir es nicht?
Ja, weil wir so kurzfristig denken, weil wir nur orientiert sind am Preis. Also Hauptsache billig ist eigentlich sehr teuer. Wenn ich anschließend überlege, was ich mir antue und wie viel Geld ich aufwenden muss. Wie gesagt, in Deutschland 75 Milliarden pro Jahr. Es wäre auch preiswerter, nicht nur lebensgewinnender und lebensfreundlicher, wenn wir uns von vornherein richtig ernähren würden, vielleicht 5% mehr Geld oder 10% mehr für die Ernährung und für das Essen ausgeben, aber dann gesünder wären, das heißt mit mehr Lebensenergie versorgt werden. Das wäre für mich ein ganz wesentliches Stück von Lebenskultur.
Franz Alt, die Erfolge von Aldi und Lidl machen Sie also besorgt?
Ja, das ist das, ja gut, einerseits besorgt, andererseits sehe ich auch mit Freude, dass die mehr und mehr auf Bioprodukte zurückgreifen. Das heißt, es gibt einen Bewusstseinswandel. Also was ich eben beschrieben habe, ist sicherlich auch Realität, dass die meisten Menschen immer noch nicht bewusst einkaufen und überlegen, wie viel Geld brauchen denn die Bauern, dass die auch anständig bezahlt und anständig arbeiten können. Das ist ja, also mit dem Bauernstand sind wir ziemlich schindluderlich umgegangen in den letzten Jahrzehnten. Wir machen ja häufig Einkaufspolitik nach dem Motto, Bauern brauchen wir eigentlich gar nicht, wir haben ja Lidl, nicht? So etwa. Und das halte ich für einfach zu kurzsichtig. Wir denken, wir empfinden zu kurzsichtig, deshalb empfinden wir nicht mehr, was wir eigentlich unseren Kindern antun, mit dem, was wir heute so energetisch treiben auf der Welt. Und auch finanziell denken wir viel zu kurzfristig. Wissen Sie, wenn ich ein Haus renoviere, dann muss ich ein bisschen Geld ausgeben. Ich muss am Anfang investieren. Aber diese Investitionen in die Zukunft sind ersparte Kosten von morgen. Und diese Zusammenhänge sehen wir häufig nicht. Also Hauptsache billig und jetzt. Das ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Das ist eine völlig falsche Denke und kostet sehr viel Geld.
Also diese Subito-Mentalität, schnelle Lustbefriedigung, ganz schnelle Lösung, reibungslose Lösung. Ihre Homepage heißt Sonnenseite. Das hat auch mit dem Thema, was Sie eben gerade in Bezug auf Lebenskunst angesprochen haben, mit dem richtigen Umgang mit Energie zu tun. Sie sind ein großer Verfechter der Sonnenenergie. Was sind Ihre drei wichtigsten Argumente?
Erstens, alle Menschen brauchen Energie, ohne Energie kein Leben. Zweitens, jetzt kommt es darauf an, welche Energie. Die alte Energie, die immer teurer wird, die große Umweltprobleme macht oder gefährlich ist wie Atomenergie, geht zu Ende. Drittens, die Alternativen sind klar, das sind die Erneuerbaren. Die Sonne, der Wind, die Wasserkraft, auch in der Schweiz die Erdwärme, die Bioenergie, in Norddeutschland die Gezeitenenergie, die Strömungsenergie der Ozeane. In Frankreich können wir Gezeitenkraft nutzen, haben wir schon zum Teil. Also die ganze Palette der erneuerbaren Energien, das ist der dritte wichtige Punkt. Das ist die Lösung. Wir haben nicht nur Probleme, wir haben auch Lösungen. Und diese Energien halten für die Ewigkeit. Hätte ich beinahe gesagt. Also aus menschlicher Sicht noch 7 Milliarden Jahre funktioniert unser Sonnensystem. Das ist ja was. Und in 30 Jahren gibt es kein Öl mehr und in 10 Jahren ist Öl nicht mehr bezahlbar und Benzin. Also ist doch ganz klar, was ich tue, mich auf Punkt 3 konzentrieren.
Franz Alt, es braucht gar noch nicht mal so sehr viel Verstand, um diesen 3 Argumenten folgen zu können. Warum passiert dieser Klimawandel in Bezug auf die ganze Energiedebatte nicht schneller? Sind wir zu dumm? Immer noch zu dumm?
Wir sind ziemlich kurzfristig orientiert und wenn Sie die Politik angucken, auch. Und die Politik ist interessensorientiert. Es sind natürlich Milliardeninteressen. Nehmen Sie die letzten zehn Jahre der Diskussion der Schweizer Energiepolitik. Es waren im Wesentlichen nicht vernünftige Argumente, die jedes Schulkind weiß, was dazu geführt hat, dass die erneuerbaren Energien so langsam eingeführt worden ist. Es waren die Interessen der alten Energiewirtschaft, die verhindert haben mit ihrer Lobby, dass auch das Schweizer Parlament das deutsche erneuerbare Energiegesetz übernommen hat. Ich bin als Journalist ein kritischer Deutscher, aber das deutsche erneuerbare Energiegesetz ist weltweit ein Erfolgsmodell. Und es ist eine ziemliche Schande, dass der südliche Nachbar Schweiz viel länger braucht als China, viel länger braucht als Indien, viel länger braucht als Taiwan, viel länger braucht als 16 andere EU-Staaten, die dieses Gesetz übernommen haben. Und dieses Gesetz hat dazu geführt, dass wir in Deutschland die rascheste und schnellste und intelligenteste und preiswerteste Einführung der erneuerbaren Energien bekommen haben. 15% der Energien wird in Deutschland bereits, also des Stroms, erneuerbar gewonnen. Ihr seid in der Schweiz weiter als wir, was die Wasserkraft angeht. Aber das ist der geografische Vorteil der Schweiz. Bei der Sonne, bei Windkraft, bei Bioenergie seid ihr etwa gleich, aber bei der Sonne und bei der Windkraft habt ihr Nachholbedarf. Bei der Erdwärme seid ihr ganz gut. Erdwärme muss ja auch nicht weiter gefördert werden. Die Erdwärme, was in der Schweiz gut ist, ist, dass nahezu jedes zweite neu gebaute Haus bereits mit Erdwärme, mit Oberflächenerdwärme versorgt wird. Also wir könnten eigentlich viel voneinander lernen.
Viel voneinander lernen. Einer Ihrer Slogan, Sie sind ja Journalist und Sie wissen sehr wohl um die Gesetze der Rhetorik, ist Geist ist geil statt Geiz ist geil. Das kann ja bei einem Umweltkämpfer, wie Sie auch sind, verwundern auf den ersten Blick, weil Geiz bedeutet ja vielleicht, positiv konnotiert, auch Verzicht. Verzicht auf Verschwendung. Können Sie dem Geiz nicht auch was Positives abgewinnen?
Der Intelligenz, behutsam mit Ressourcen umzugehen, würde ich nicht das Etikett Geiz anhängen wollen. Das ist kein Geiz, das ist Klugheit, das ist Verstand. Wenn ich Geld spare, an der richtigen Stelle, hat das mit Geiz nichts zu tun. Wenn ich aber 20 Kilometer fahre, um für einen Cent billiger tanken zu können, ist das ziemlich dumm und saublöd und geizig. Also ich glaube, man muss sehr differenzieren. Ich halte das auch nicht für Verzicht, wenn ich mich intelligenter mit Energie versorge. Es ist eher eine Frage der Intelligenz und auch der Sparsamkeit. Wie gehe ich behutsam, würde ich lieber sagen, mit Geld um und mit Energie, mit den Ressourcen. Schauen Sie, die Natur hat 300 Millionen Jahre an Kohle, Gas und Öl gearbeitet. Und wir verschwenden es in wenigen Jahrzehnten. Das werden unsere Kinder mal nicht verstehen später.
Sie machen ja ein Versprechen, das sich wiederum von der früheren Umweltbewegung sehr unterscheidet. Sie sagen, Wohlstand ist möglich bei klugerer Nutzung von Energie.
Ja. Nicht nur Wohlstand für uns in den Industriestaaten, auch hier muss es keine armen Menschen geben. Alle können reich werden, im besten Sinne des Wortes. Hauptsächlich in den Ländern der sogenannten Dritten Welt können alle Menschen gut leben, das heißt in Wohlstand leben. Ich bin mit Mahatma Gandhi der Ansicht, es reicht auf dieser Erde für jedermanns Bedürfnisse, freilich nicht für jedermanns Habgier. Das ist der fundamentale Unterschied. Wir können die Kriege überwinden, die wir heute um Ressourcen führen, weil alle Menschen alle Ressourcen haben, die sie brauchen. Allerdings, wenn es um Habgier geht, dann werden wir weiter Kriege machen.
Nun ist vielleicht Habgier etwas, was im menschlichen Schatten angelegt ist. Und der hat ja auch Konstanz.
Ich wundere mich nicht, dass Sie in der Stadt von C.G. Jung das Wort Schatten in den Mund nehmen. Mein großer, einer meiner wirklich großen Lehrmeister, ich habe 15 Bücher über ihn herausgegeben, über C.G. Jung. Und ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Also in einer schwierigen Krisensituation habe ich von dem großen Meister, Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung, sehr, sehr viel gelernt. Das ist ein Schatten, Sie haben recht. Also, auch wenn die Welt besser wird, Schatten wird es immer noch geben, Probleme gibt es, das Böse ist immer noch da in uns. Das war ja das große Lebensthema von C.G. Jung. Woher kommt das Böse? Warum ist das Böse? Woher kommt der Schatten? Ich glaube, das gehört zu uns Menschen. Aber Kriege und uns gegenseitig Massenmord antun, das müssen wir dann nicht mehr. Wäre ja schon ein gewisser Fortschritt. Das Böse wird immer bleiben, das glaube ich auch.
Die bessere Nutzung der erneuerbaren Energie ist das beste Mittel gegen Krieg, sagen Sie? Ist das beste Mittel gegen Hunger? Erläutern Sie das.
Wir haben jahrtausende lang Kriege geführt um Territorien. Die Zeiten sind vorbei. Heute werden Kriege geführt, ich glaube in den letzten 150 Jahren schon, überwiegend und heute ganz überwiegend um die letzten Ressourcen. Also die Amerikaner führen keinen Krieg um Geländegewinn im Irak. Die wollen nicht Irak besetzen, damit sie dort eine eigene Herrschaft aufrichten, sondern um das Öl im Irak. Ich habe mal den Michael Gorbatschow gefragt, wieso macht ihr Russen diesen verbrecherischen Tschetschenienkrieg? Dann sagt Gorbatschow, das ist kein Krieg, damit dieses Territorium Tschetschenien, da leben nur 1 Million Menschen, bei dem großen Russland bleibt. Das brauchen wir nicht. Im Süden Tschetschenien, sagt Gorbatschow, haben die westlichen Industriestaaten ihre Pipelines für ihre Ressourcen, die sie brauchen, aus Sibirien zum Beispiel. Und im Norden Tschetscheniens wir Russen. Deshalb, aus Ressourcengründen, muss Tschetschenien bei Russland bleiben. Nehmen Sie den Sudankrieg, den aktuellen. Es ist ein Krieg um Öl. Der Süden, schwarzafrikanische christliche Süden, kämpft um seinen Gewinnanteil am Erdölexport, zum Beispiel nach China, gegen den muslimisch-arabisch orientierten Norden des Landes. Nehmen Sie den aktuellen Bürgerkrieg in Nigeria. Das ist ein Krieg, wo die Rebellen Anteil haben wollen am Erdölexport. Es geht immer bei den heutigen Konflikten um Ressourcen. Und wenn die Japaner und die Russen sich gegenseitig drohen, dann geht's um die Ressourcen in dem dortigen Meer. Also wo immer man hinguckt, heutige Kriege werden um die Ressourcen geführt. Da die Ressourcen immer knapper werden, werden die Kriegsgefahren immer größer. Iran hat deshalb eine Gefährdung zu erwarten durch die USA, weil Iran Öl und Gas hat. Im Irak gäbe es keinen einzigen amerikanischen Soldaten, wenn da nur Bananen wachsen würden.
Mit Sonne, mit Erdgas, mit anderen erneuerbaren Energien, sagen Sie, ist die Lösung da. Das leuchtet ein, wenn die Energie für alle da ist und genügend für alle da ist, dann würde es keine Kriege geben, es gäbe andere Manko-Leiden wie eben Hunger, Welthunger nicht mehr. Warum ist der Mensch nicht in der Lage, das weltweit zu begreifen und all sein Tun darauf zu fokussieren, dieses in den nächsten, sagen wir mal großzügigerweise, 30, 40 Jahren zu bewerkstelligen?
Also machbar ist das, ich gebe Ihnen recht, die Frage ist, weiß Gott, wichtig und das ist die Zentrale, warum machen wir es nicht rascher, als wir es heute tun? Erstens, ich glaube, es ist anthropologisch in uns angelegt. Zumindest die Philosophen sagen uns das schon immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man im Deutschen. Es ist so. Nehmen Sie mal das deutsche Wirtschaftswunder, das war ja eine große Leistung unserer meiner Elterngeneration. Das ist auf Kohle aufgebaut worden. Und wenn etwas gestern gut funktioniert hat, sogar ein deutsches Wirtschaftswunder, dann ist man natürlich gerne geneigt, dies einfach in die Zukunft fortschreiben zu wollen und übersieht die Probleme, die es gibt, wenn ich ein System nicht rechtzeitig weiterentwickle. Das ist genau unser Problem. Weil wir gestern so erfolgreich waren, gucken wir eher nach hinten als nach vorne und vergessen, dass wir neue Probleme haben. Und weil wir uns natürlich gerne an diese Wirtschaftswunderzeit in Deutschland erinnern, die ja großartig war und die ganze Welt bestaunt hat, der Erfolg von gestern ist das Problem von heute und erst recht von morgen. Weil man sich von einem Erfolg nicht gern verabschiedet und sich blenden lässt. Die Illusion der Kohlelobby, dass das ewig so weitergeht, ist leicht durchschaubar, aber wir wiegen uns gerne in der Illusion, hat er gestern geklappt, also machen wir es auch weiter so. Zweitens, da stecken große Milliardeninteressen dahinter. Die alte Energiewirtschaft setzt zurzeit weltweit pro Jahr etwa 800 Milliarden Dollar um. Und von diesen Interessen verabschiedet man sich nicht so leicht. Das ist menschlich verständlich, aber nicht hilfreich. Wann hätte je ein Monopolisten. Die alte Energiewirtschaft besteht überwiegend aus Monopolen. Je auf sein Monopol freiwillig verzichtet. Das ist doch gut wie noch nie gegeben in der Geschichte. Die Gesellschaft muss kämpfen. Das muss von unten organisiert werden. Wir brauchen Millionen Bürgerinnen und Bürger, die aufwachen und die nicht mehr umdenken, sondern umhandeln. 1% der Energie nach der anderen von der einen Seite des Tisches auf unsere Seite ziehen. Ich sage Ihnen auch da eine kleine Geschichte, die ich erfahren habe, als da in Deutschland die Kanzlerin zum Energiegipfel eingeladen hatte. Da saßen auf der einen Seite des Tisches die Vertreter der alten Energiewirtschaft, auf der anderen Seite die Vertreter der erneuerbaren Energie. Dann sagt die Kanzlerin, wie viel werdet ihr investieren bis 2020? Zunächst zu den Alten. Dann tuscheln die kurz und sagen, ja, 30 bis 50 Milliarden. Dann schaut sie die Erneuerbaren an und sagt, und ihr? Dann sagen die zwischen 200 und 300 Milliarden. Es ist klar, wohin die Reise geht. Aber die Alten verabschieden sich sehr schwer von dem alten Schrott. Menschlich, aber nicht hilfreich.
Sie haben über Problemorientiertheit und Lösungsorientiertheit gesprochen, was den Journalismus anbelangt. Wie werden Menschen, vielleicht geht die Frage nochmal in die gleiche Richtung, die Teil des Problems sind, und das sind, wer weiß Gott, im reichen Westen, Teil der Lösung?
Da ist neulich eine Frau nach einem Vortrag zu mir gekommen und hat gesagt, sie muss mir jetzt ihre eigene Energiewende-Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel auf ihre Frage. Die hat gesagt, ich habe jetzt 4 Vorträge von Ihnen besucht. Nach dem ersten Vortrag haben wir Photovoltaikanlagen aufs Dach. Ein Jahr später war ich mit meinem Mann wieder bei ihrem Vortrag, da haben wir Sonnenkollektoren aufs Dach. Nach dem dritten Vortrag vor 2 Jahren haben wir ein kleineres Auto gekauft. Und jetzt, nach dem 4. Vortrag, habe ich gerade mit meinem Mann beschlossen, jetzt kommt ein Pelletofen in den Keller und der alte Heizölkessel raus. Jetzt ist Schluss mit der alten Energie und dann ist unser Haus zu 100% umgebaut. Also diese Frau hat auch mit ihrem Mann zusammen 6 Jahre gebraucht. Das heißt, es geht schon ein bisschen. Ich kann nicht harten Hebel umdrehen. Wir haben auch lange gebraucht, bis unser Haus zu 100%, das ist ein Altbau aus den 70ern, in Baden-Baden zu 100% umgestellt war. Aber es ist halt umgestellt jetzt. Und wenn ich selber Jahre brauche, bis ich es finanziere, bis selber so einen Schritt nach dem anderen, also naja, jetzt machen wir ein bisschen langsam, jetzt haben wir da wieder 10.000 investiert und so, dann kann ich nicht erwarten, dass alle Leute von heute auf morgen das machen. Also ich bin Realist. Ich weiß, wir werden lernen durch die Naturkatastrophen. Das sind Lernhelfer. Wir werden lernen durch die unglaublich hohen Preise der alten Energieversorger. Also dann wachen die Leute auf, wenn es an den Geldbeutel geht. Das ist in der Schweiz so, das ist in Deutschland so. Und durch die Naturkatastrophen, die uns alle sehr, sehr teuer kommen. Denn die müssen wir alle bezahlen. Also alle bezahlen immer alles. Und insofern haben wir auch Lernhelfer. Die Katastrophen und die hohen Preise. Und darum muss ich mich nicht sorgen. Denn das kommt, das ist fest programmiert.
Sie sprechen jetzt vom Eigenheim, vom Umbau des Eigenheims anhand der Geschichte. Das lässt ja auf Mittelstand schließen, das lässt auf einen einigermaßen hohen Lebensstandard schließen. Was ist mit den Leuten, die eben gerade keinen Geldbeutel haben, wo also nichts im Geldbeutel, wo es egal ist, ob weniger als nichts oder noch weniger als nichts drin ist?
Ja, diese Leute könnten etwas mehr Wohlstand organisieren, indem sie sich zum Beispiel zusammentun, wenn sie in Mietwohnungen wohnen und dafür sorgen, dass ihr Vermieter endlich energetisch nachrüstet, dass das Haus weniger Energie verbraucht. Dann muss der Vermieter zunächst sicher investieren. Aber ich habe viele Beispiele, ich habe ja gerade im Vortrag eben eins erzählt, aus Karlsruhe, wo 64 Wohnungen umgebaut worden sind, 100% erneuerbar heute. Und die Vermieter zahlen jetzt nur noch die Hälfte an Energie gegenüber früher. Das heißt, wenn man es richtig macht, in diesem Fall hat es eine Wohnungsbaugenossenschaft natürlich auch dann zunächst mal vorfinanziert. Also da muss man Finanzierungssysteme haben. Und in den Banken in Deutschland gibt es viele Finanzierungssysteme und Angebote. Bei uns hilft die Bundesregierung. Die Bundesregierung gibt einen Zuschuss, wenn ich meinen Altbau saniere in Deutschland über die eigene Bank, die die Bundesregierung hat, das ist die KfW in Berlin. Und da lassen sich viele Regierungen der Welt, in Japan ist das auch so, die Japaner haben auch nicht unser erneuerbares Energiegesetz übernommen, aber sie zahlen jedem, der umsteigt, 1/3 der Umstiegskosten. Also da gibt es verschiedene Modelle. Wenn der Staat es als seine Gemeinschaftsaufgabe begreift, dass wir das Klima retten und dafür etwas tun müssen, dann muss er auch Anreize geben, dass auch die ärmeren Schichten das finanzieren können. Und ich kenne in Deutschland viele Leute, die sagen, jetzt zahlen wir weniger als vorher. Also es rechnet sich auch ökonomisch. Allerdings, da muss der Staat den Rahmen dafür schaffen.
Franz Alt, Ihr Buch heißt Zukunft Erde. Wie wollen wir morgen leben und arbeiten? Was heißt denn wollen?
Naja, wir müssen es auch wollen. Also ohne einen festen Willen, wenn ich alles so weiterlaufen lasse wie bisher, wird sich gar nichts ändern, außer dass die Katastrophen noch zunehmen werden. Also da muss ein Wille her, wenn ich den Umstieg eines Industrielandes wie Deutschland oder der Schweiz zu 100% auf erneuerbare Energie organisieren will, muss das ökonomisch und politisch gestaltet werden. Also nochmal, das kann ich ja nicht so im Handumdrehen machen. Wissen Sie, wir haben 5 Generationen jetzt immer mit anderer Energie gelebt. Das fing an mit Holz und dann kam die Kohle und dann kam das Öl und Gas und dann das Atom und jetzt kommen die Erneuerbaren. Also auch unsere Vorfahren haben sich immer umstellen müssen, haben immer etwa 30, 40 Jahre gebraucht von einer Energie zur anderen. Und wenn die das geschafft haben, schaffen wir das heute auch. Also ich muss es allerdings wollen und ich muss 2 Dinge verstehen. A, das Alte geht zu Ende. Da beißt keine Maus einen Faden dran ab. Es geht zu Ende. Keine herkömmliche Energie ist unendlich. Und die Erneuerbaren halten noch viele Milliarden Jahre. Der Wind wird immer, Bioenergie wächst. Die Sonne scheint sozusagen ewig, aus menschlicher Perspektive zumindest. Und das ist doch was ganz anderes. Ich glaube, der Anfang ist immer schwer. Der Anfang ist schwer, aber da wir jetzt schon ein paar Prozent haben, in der Schweiz und in Deutschland und anderswo in der EU, auch in den USA, die ersten Prozente so haben, ich glaube, das Tempo wird jetzt zunehmen. Und mehr Bürgerinnen wachen hier auf. Und dann kriegen wir das in wenigen Jahrzehnten hin.
Wie groß ist genau bei diesem Prozess, den Sie jetzt beschreiben, der Verdienst von Al Gore und dem Friedenspreis?
Der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn in Amerika hatte Al Gore heute ein ganz gutes und festes Standing. Also man hat über ihn gelacht etwas, als er Vizepräsident war und nicht so viel zustande gebracht hat, was ja auch stimmt, auch umweltpolitisch nicht so viel zustande gebracht hat. Es ist ja nicht viel passiert zu seiner Zeit in den USA, muss man sagen. Und dann hat er sehr unglücklich verloren. Er hat hier in Basel mal gesagt, ich bin der, den die Amerikaner als Präsidenten vorgesehen hatten. Und ist es dann nicht geworden. Das ist auch eine komische Geschichte, wenn man weiß, welche Rolle die Ölwirtschaft dabei gespielt hat und später die Kriege, die Herr Bush für die Ölwirtschaft führte, ist der Zusammenhang leicht erkennbar. Aber Al Gore ist für mich ein klasse Beispiel dafür, dass einer ohne Amt vielleicht mehr erreichen kann als mit einem politischen Amt. Da sieht man, was ein Mensch, wenn er sich ein Ziel setzt und plötzlich eine Vision hat, und das hat er. Also wenn man ihn missionarisch reden hört, wird einem klar, der Mann hat eine Vision, der glaubt, der ist wahnsinnig überzeugt und hat seine Lebensaufgabe gefunden. Vielleicht ist das gar nicht die Parteipolitik gewesen, sondern eher das, was er jetzt weltpolitisch macht. Und man kann ja nicht sagen, dass das nicht politisch ist. Das ist wahrscheinlich mehr politisch als vorher und das finde ich gut so.
Wie wollen wir morgen leben und arbeiten? Sprechen wir mal von der Arbeit. Gerade im Zusammenhang mit der Energiepolitik und der Veränderung der Energiepolitik versprechen Sie, Vollbeschäftigung ist möglich. Erläutern Sie das.
Ich habe dieses EU-Szenario gezeigt, wie wir in den nächsten 40 Jahren den 100%igen Umstieg in Europa auf erneuerbare Energie organisieren können. Und die EU hat immer, das finde ich sehr vernünftig, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit besonders, auch untersucht, wie viel Arbeitsplätze bringt das, wenn ich den Umstieg organisiere. Also wenn ich von Atom auf Wind und von Kohle auf Sonne und so weiter umsteige. Und da haben wir halt so eine Faustregel gefunden, nämlich, wenn ich alte Energiearbeitsplätze auslaufen lasse und Erneuerbare organisiere, entstehen im Schnitt 5-mal mehr, auch wenn die alten schon abgezogen sind, 5-mal mehr Arbeitsplätze als bei der alten Energie. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich war dabei, als das Atomkraftwerk Stade stillgelegt wurde. Wir haben ja in Deutschland den Atomausstieg beschlossen. Und da hat der Landrat von Stade seinem erstaunten Publikum vorgerechnet, da werden jetzt etwa 400 Arbeitsplätze entfallen, langfristig, nicht kurzfristig, langfristig, durch das Schließen dieses Atomkraftwerks. Wenn wir allen Strom, den bisher das Atomkraftwerk erzeugt hatte, künftig über viele 100 Windräder im Landkreis Stade gewinnen, schaffen wir 2000 neue Arbeitsplätze. Das ist die Zahl 1:5. Ich kenne in Österreich Bauern, die haben mir mal vorgerechnet, sie haben bisher Öl verbraucht in ihren Wohnungen und Häusern und jetzt sind sie auf Bioenergie umgestiegen und da sind 7-mal mehr Arbeitsplätze, und zwar in der Region entstanden und nicht irgendwo in Saudi-Arabien, sondern hier. Und diese Bauern habe ich auch gefragt, warum macht ihr das? Dann haben sie gesagt, ein wesentlicher Grund ist, dass die Arbeitsplätze hier entstehen und nicht anderswo. Und dass das Geld hier bleibt, damit die Wirtschaft hier in der Region gestärkt wird. Wissen Sie, die erneuerbaren Energien, für die ich eintrete, sind alles regionale Energien. Den Wind gibt's in der Schweiz, die Sonne gibt's in der Schweiz, Bioenergie gibt's in der Schweiz, Wasserkraft gibt's weit mehr als anderswo in der Schweiz und in Österreich. Das heißt also, Geothermie gibt's dort, wo wir an der Küste, wo wir Küste haben, gibt's überall auf der ganzen Welt Energie aus den Gezeiten und aus Strömungs- und Wellenenergie der Ozeane. In die Ozeane kann ich auch Wind Energieräder noch reinstellen. Das ist eine regionale Energieversorgung und da entstehen auch regional die Arbeitsplätze. Also 5 Millionen neue Arbeitsplätze, sagt die EU, können wir in Europa schaffen. Das allein wäre noch keine Vollbeschäftigung, aber es ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Vollbeschäftigung.
Wann ist morgen? Bis wann müssen wir es schaffen, dass dieser Titel überhaupt noch Richtigkeit behält? Wie wollen wir morgen leben? Wie lange haben wir noch Zeit, dass das Leben überhaupt noch weitergeht?
Der Dalai Lama hat mir in einer Sendung gesagt, ohne Menschen ginge es der Erde besser. Vielleicht ist es gar nicht so tragisch, meint er, wenn Homo sapiens verschwindet. Für die Natur wäre es besser. Der größte Schädling sind wir. Nun glaube ich aber nicht, dass die Natur oder der liebe Gott oder die Evolution oder wer auch immer menschliches Leben vorgesehen hat, damit es sich selbst wieder ausrottet. Ich glaube nicht, dass das der Sinn unseres Hierseins ist, uns selbst die Lebensbasis zu zerstören. Ich glaube fest daran, dass die Intelligenz der Evolution noch irgendetwas vorhat mit uns und dass wir höchstens Halbzeit der Evolution haben und dass wir es schaffen, die Kurve zu kriegen und das Schlimmste zumindest zu verhindern. Also wir können es schaffen, wir können es hinkriegen, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Die vielen Beispiele, die ich zeige, weltweit auch sehe und ich halte ja weltweit Vorträge und weiß schon, was weltweit läuft heute, geben mir immer selber wieder die Hoffnung, dass das Leben auf dieser Erde, auch das menschliche Leben weitergeht. Wir hatten ja schon viele Artensterben, aber das Leben als solches ist noch nicht ausgestorben. Wir haben schon 5 Milliarden Jahre Evolutionsgeschichte hinter uns. Homo sapiens gibt es erst 2 Millionen Jahre. Also so eine Überlebensgarantie gibt es nicht. Aber wenn wir ein bisschen intelligenter werden als heute, und das steht ja nirgendwo geschrieben, dass das nicht möglich ist, dann glaube ich, dass wir noch ein paar, viele Millionen, vielleicht auch sogar Milliarden Jahre vor uns haben. Das halte ich für möglich. Unser Sonnensystem, sagen uns der Astrophysiker, könnte noch und wird vielleicht noch 7 Milliarden Jahre funktionieren. Das ist ja keine schlechte Perspektive.
Ich glaube, sagten Sie eben, Franz Alt klingt nach einem Credo. Woher nehmen Sie die Energie für Ihren unentwegten Kampf, für Ihre unentwegte Aufklärung? Hier mal ein Vortrag, dann wieder große Reise, dort ein Vortrag. Ich habe es auf der Homepage gesehen. Sie sind eigentlich ein Wanderprediger, ein Wanderkämpfer. Woher die Energie?
Von innen und von oben. Dort, wo jeder Mensch sie herholen kann. Kostenlos.
Sonnenenergie.
Sonnenenergie und natürlich spirituelle Energie, die in jedem von uns angelegt ist. Ich glaube, dass der liebe Gott wirklich was vorhat mit der Menschheit.
Kunststück Leben. Für die heutigen Perspektiven kam Cornelia Cassis ins Gespräch mit dem Journalisten, Autor und Umweltexperten Franz Alt. Sein jüngstes Buch heißt Zukunft Erde. Wie wollen wir morgen leben und arbeiten? Erschienen ist dieses Buch von Franz Alt im Aufbau Verlag.